Ja, ich freue mich sehr, heute Marie Kreuzer im ÖFI zu Gast zu haben. Willkommen.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Es geht primär um Corsage, ihr aktueller Film über die letzten Lebensjahre der Kaiserin Elisabeth, die ja so als Sissi-Kollektiv quasi verniedlicht, vereinnahmt wurde. Kommt jetzt demnächst ins Kino. Warum haben Sie sich gerade diese historische Figur ausgesucht? Was hat Sie an dieser Figur so gereizt? Ist da nicht schon alles gesagt?
Ich finde es erstaunlich, dass es eigentlich relativ wenig Fiktionales über sie gibt, zumindest wenig, was sich durchgesetzt hat. Wir kennen natürlich alle die Ernst-Marischka-Filme, aber seit er ist ja so ein bisschen im Fernsehfilmbereich und Spieldokus und so ist einiges passiert, aber so den großen Spielfilm gab es eigentlich zumindest in meiner Wahrnehmung nicht mehr. Aber das war nicht der Grund, sondern der Grund war, dass die Vicky Krieps, die Hauptdarstellerin, mit der ich ja schon vor einigen Jahren Was hat uns bloß so ruiniert gedreht habe, im Zuge unserer Kinotour von diesem anderen Film dann mit mir gesprochen hat über mögliche gemeinsame weitere Projekte und dann wirklich gesagt hat, warum machen wir nicht einen Film über Kaiserin Elisabeth, was ich zu dem Zeitpunkt wirklich gar nicht in Erwägung gezogen habe und auch nicht auch eher gelacht habe darüber, weil es ja für uns in Österreich eher eine Souvenirshop-Figur ist und jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit für mich war, mit der man sich unbedingt beschäftigen muss. Aber wie das manchmal so ist, wird etwas gesagt und geht einem doch nicht mehr aus dem Kopf. Und so habe ich dann einige Zeit später dann mal begonnen, also habe eine befreundete Historikerin gefragt nach Empfehlungen für Literatur und habe halt dann einfach so ein bisschen begonnen zu lesen und zu recherchieren und offen gelassen, ob in dem Material sich was finden wird, was mich genug interessiert oder was ich finde, was man erzählen muss, in dieser Form.
Darf ich da noch ein bisschen nachfragen? Das interessiert mich nämlich auch, die Frage nach der Recherche. Also Sie haben gesagt, Sie haben befreundete Historikerinnen befragt, aber sind Sie da nach einem Plan vorgegangen? Gab es da schon auch ein Ziel oder wirklich so, wie Sie sagen, total ergebnisoffen, einfach mal Material sichten und schauen, welche Figur, weil es ist ja dann doch auch, ist es eigentlich ein Biopic?
Ich würde es nicht so bezeichnen, weil es ja einerseits natürlich viel, viel Fiktion ist innerhalb der Fakten und Biopics sind dann für mich oft eher diese und dann und dann und dann Lebenserzählungen und sowas wollte ich ganz sicher nicht machen. Ich finde auch, dass das im Film meistens nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Also das würde ich jetzt nicht so nennen. Nein, ich bin da. Also in dem Fall nicht planvoll vorgegangen. Also ich recherchiere gerade für ein anderes Projekt. Also wenn ich für ein Projekt recherchiere, wo es um ein bestimmtes Milieu geht, das ich nicht kenne und wo ich ganz bestimmte Sachen wissen muss, um das erzählen zu können, dann gibt es natürlich einen genaueren Plan. Dann habe ich auch konkrete Fragen an Ansprechpersonen. Aber in dem Fall war es wirklich, ging es einfach mal darum zu schauen, ob mich irgendwas interessiert am Leben dieser Frau. Und dann habe ich mich schon auf eine natürlich gezielt auf eine Lebensphase konzentriert, weil ich wusste, wenn ich den Film mit Vicky Krebs mache, wird es jetzt weder um die 16-jährige frisch vermählte Sissi gehen, noch wird es um die sterbende Elisabeth gehen, die ja über 60 war. Das heißt, ich wusste, es wird irgendwo dazwischen sich befinden und habe dann ganz, ganz interessant gefunden, dass ich auch über diese Mitte ihres Lebens oder diese Zeit, wo sie sozusagen das Fach gewechselt hat von der jungen Kaiserin zur Erwachsenen und älteren Kaiserin, dass ich darüber eigentlich am wenigsten wusste. Und insofern habe ich mich darauf sehr konzentriert, auf dieses Alter. Und sonst habe ich ganz viel offen gelassen. Ich bin ganz oft ins Sissi-Museum gegangen, einfach um in diesen Räumen zu sein, in denen sie auch gelebt hat, in der Hofburg in Wien, um einfach so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die Person oder für das, was sich bei mir einstellt für ein Gefühl. Es ist ja sowieso sehr schwer. Also ich werde jetzt sehr viel gefragt. Ich werde jetzt auch in Interviews viele Dinge gefragt, als wäre ich Historikerin. Ja? Und ich würde mich jetzt auch jetzt noch nicht als Elisabeth-Expertin bezeichnen. Und das ist ja wir reden ja da über eine Zeit, aus der wir relativ wenig Material retten konnten, sozusagen. Es gibt keine Home Stories von Elisabeth, es gibt keine Paparazzi-Fotos. Also tatsächlich gibt es zwei, drei, aber es ist sozusagen, man kennt verwaschene Fotografien, Gemälde und Schriftliches, aber wir haben alle nie ihre Stimme gehört zum Beispiel. Also man kann ja dieser Figur sowieso nicht so ganz sich annähern, finde ich. Es bleiben immer ganz viele Lücken, die man halt füllen muss oder kann, und das fand ich dann auch reizvoll.
Interessant ist die Figur dann auch ein bisschen aufgrund dieser Entstehungsgeschichte auch der Vicky Krieps auf den Leib geschrieben oder wie sagen die? wie neutral hat sich die Figur dann entwickelt aus der Recherche oder war auch immer ein bisschen der Hintergedanke, Vicky Krebs spielt die Hauptrolle, forme ich eine Figur, die ihr besonders auf den Leib geschrieben ist oder wie gab es da eine Überlegung, eine Strategie, einen Gedanken in diese Richtung?
Eigentlich nicht. Also die Vicky war zwar fix für mich, aber die Vicky ist ja, könnte ja wahrscheinlich alles spielen. Also sie ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich konnte sie mir auch noch gar nicht so richtig vorstellen in diesem Kostüm, in diesen Perücken und so. Das war aber auch nicht wichtig. Ich hatte sie irgendwie im Kopf, sie war immer da, aber es ging jetzt weniger darum, die Figur für sie zu schreiben. Also ich habe eigentlich beim Drehbuchschreiben immer Personen im Kopf, wenn ich schreibe, das sind manchmal Schauspieler, Schauspielerinnen, oft auch welche, die das ja gar nicht spielen werden, weil sie entweder nicht mehr leben oder nicht greifbar sind für mich. Es sind manchmal auch welche, wo ich schon weiß, dass sie das spielen sollen. Es sind manchmal aber auch, ist es ein Nachbar oder eine Freundin? Das heißt, es kann die Person, an der ich mich beim Schreiben orientiere, muss nie zwingend der oder die Darstellerin dann sein. Das heißt, es ist sehr, hilft eher, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, dass das ein Mensch sein wird. Also, dass man einen Menschen schreibt, so blöd das jetzt klingt. Und nicht einfach nur ein Bild.
Ja, das spürt man auch. Aber es gibt ja auch den Kaiser Franz Josef. Das ist ja auch eine sehr interessante Figur. Was war Ihnen da beim Casting wichtig? Was war für Sie da unverzichtbar? Und was haben Sie auch in der Recherche über den Kaiser Franz Josef rausgefunden? Oder wie sehen Sie ihn in dieser komplexen Situation?
Also die Vicky Krebs war eben fix. Der Florian Deichtmeister, der den Franz Josef jetzt spielt, war für mich auch ganz früh fix. Also auch schon beim Schreiben habe ich an ihn gedacht. Ich hatte noch nie mit ihm gearbeitet. Ich habe ihn hauptsächlich im Theater gesehen. Tatsächlich sind wir jetzt drauf gekommen, dass wir beim gleichen Spielfilm dabei waren. Das war für uns beide der erste große Dreh. Ich habe damals Skript gemacht und er hat seine erste Filmrolle gespielt. Das war beim Fernsehfilm von Götz Spielmann vor über 20 Jahren. Aber ich habe ihn wenig im Film gesehen. Ich fand einfach immer schon auf der Bühne, dass er ganz, ganz ein besonders toller und interessanter und unverwechselbarer Schauspieler ist. Ich fand auch immer schon, dass er so ein gewisses, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Schönbrunnerdeutsch spricht, tendenziell, was ich für diese Rolle sehr spannend oder halt sehr richtig fand. Und dann nicht zuletzt war auch interessant für mich, dass er kleiner ist als Vicky Krebs und auch Kaiser Franz Josef war kleiner als Kaiserin Elisabeth und das ist tatsächlich noch nie so dargestellt worden. Weder im Film noch auf Gemälden ist das korrekt dargestellt und das war mir sehr wichtig als Bild, weil es für mich auch ein bisschen in dieser Konstellation darum geht, dass er ihr vielleicht nicht immer gewachsen ist. Also ich habe natürlich auch dann über ihn gelesen, also eigene Biografien, weil natürlich kommt dann jeder Elisabeth-Biografie vor, weil er ist halt dann die Nebenfigur und ich wollte sozusagen auch aus seiner Perspektive wissen oder aus seiner Perspektive, es ist natürlich ein bisschen schwierig, wobei es auch ganz viele Briefe gibt, die er ihr geschrieben hat, die waren auch schön zu lesen und interessant. Was für mich so am interessantesten an der Figur ist, dass er sich so wahnsinnig bemüht hat, volksnah zu sein. Also sozusagen für das, was er war, nämlich ein geborener Aristokrat, der sehr jung zum Kaiser gemacht wurde, hat immer versucht, bescheiden zu sein. Es war ihm ganz wichtig, dass er die Verantwortung hatte für diesen großen Hofstaat, dass er hat zum Beispiel nie jemanden entlassen. Und wenn man damals bei Hof gearbeitet hat, dann war man versorgt, dann hat man Pension bekommen, die ganze Familie war versorgt. Das war ja damals nicht üblich. In kaum anderen Berufen war das möglich. Das heißt, ganz egal, ob man dort Putzfrau war oder Zofe oder Lakai, man war sozusagen versorgt bis ans Lebensende. Und er hat, selbst wenn Menschen im Hofstaat sich noch so sehr daneben benommen, haben sie nie rausgeworfen, hat sie immer dann halt, im schlimmsten Fall wurden sie an andere Stellen versetzt. Das heißt, er hat ein extrem großes soziales Gewissen für diese Position. Man muss natürlich immer in der Relation sehen. Und dem Florian und mir war wichtig, das zu zeigen in so Details. Also wir haben zum Beispiel ihn immer, uns war wichtig, dass er immer die Namen kennt des Personals, dass er sich auch immer bedankt, dass man sozusagen in so Details einen Menschen etwas miterzählt, ohne dass ihm das jetzt auffallen muss im Film, aber um zu zeigen, ich wollte einfach nicht, dass er der böse Ehemann ist, dass er von vorne bis hinten einfach der Antagonist dieser Frau ist, sondern für den Schauspieler, der diese Rolle spielt, muss er natürlich trotzdem verstehen, aus seiner Perspektive muss er ihn verstehen, er muss ihn ja auch beschützen sozusagen, er muss seine Rolle beschützen, er kann ihn nicht als Bösewicht spielen, sowas finde ich funktioniert nie oder ist immer ganz schlecht, sondern er muss ja auch aus einer Überzeugung heraus handeln und insofern war es mir wichtig, so Dinge zu finden an ihm, die liebenswert sind.
Sehr spannend. Es sind überhaupt wahnsinnig viele Details im Film und es gibt auch sehr viele so kleine paradoxe Interventionen, also Gebrauchsgegenstände, die es so noch nicht gab zu der Zeit. Welche Funktion haben die für Sie? Wofür stehen die?
Manchmal ist es ja im Nachhinein ein bisschen schwer zu beschreiben, wie man zu so künstlerischen Entscheidungen gekommen ist. Ich glaube immer, es hat mit der Musik begonnen, weil es war schon moderne, also zeitgenössische, also Musik aus dem 21. Jahrhundert war schon im Drehbuch. Und dadurch, dass diese Lieder schon im Drehbuch standen, bin ich relativ früh, schon im Laufe der Finanzierung, es war eigentlich immer die einzige Frage von Fördergeberinnen, Fördergebern, was ist es mit der Musik? Wird da wirklich moderne Musik vorkommen? Ja? Ist das so gemeint wie bei Sofia Coppola in Marie Antoinette? Und nachdem ich das auf gar keinen Fall wollte, weil ich den Film nicht so toll finde, habe ich mir relativ schnell was überlegen müssen, was ich dem entgegne. Und es war mir deshalb relativ früh klar, dass die Musik so eingewebt sein muss in die Handlung und zum Teil auch neu interpretiert werden muss, um so zu wirken, als hätte sie theoretisch auch schon im 19. Jahrhundert gespielt, gesungen werden können. Und das war sozusagen, glaube ich, der Anfang der Idee, immer wieder Elemente einzubauen, die eigentlich nicht in diese Zeit gehören, aber sie so einzubauen, dass sie theoretisch schon da gewesen sein könnten. Und das hatte einerseits dann mit dem Ausstattungs- und Kostümkonzept zu tun, dass ich alles sehr viel schlichter, sehr viel klarer und reduzierter haben wollte, als es tatsächlich zu dieser Zeit war. Es hatte auch damit zu tun, dass ich das Ende einer Ära zeigen wollte, also dass ja die Monarchie stand ja kurz vor ihrem Aus schon, was viele nicht wahrhaben wollten, aber was man natürlich auf so subtil auf einer visuellen Ebene miterzählen kann. Also die Idee war sozusagen immer, als wären die teuren Möbel schon verkauft und als würde sich was ändern. Man weiß aber noch nicht, wohin es genau führt, so wie es ein bisschen heute ist, finde ich. Ja, wir leben ja auch in einer Zeit, wo wir wissen, so geht es ganz sicher nicht weiter, wissen aber noch nicht, was kommt danach. Ja. Und das hat alles da mitgespielt, dass wir nicht so akkurat in diesem Jahr 1878 geblieben sind, visuell und atmosphärisch. Und eine andere Beobachtung von mir war immer wieder bei historischen Filmen, dass das alles dann aus der gleichen Zeit stammt. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel etwas, woran wir die meisten von uns sich erinnern können, einen 70er-Jahre-Film sieht, dann, oder 80er-Jahre, dann sind die Kleider aus den 80er-Jahren, die Möbel, die Tapeten und so weiter. Aber so leben wir ja nicht. Wir haben ja alle Sammelsurien von Möbelstücken und Details in unseren Wohnungen, in unseren Schränken. Also die Epochen vermischen sich ja sowieso immer in der Realität und sind eben nicht so klar abgegrenzt, wie es halt oft so katalogartig voneinander abgegrenzt.
Sehr spannendes Konzept. Es bringt auch viel Humor rein.
Ja.
Das ist auch ein schöner Aspekt.
Das hat auch viel Spaß gemacht beim Drehen oft oder halt bei der Auswahl sozusagen. Ja. Was können wir machen und wie machen wir das und wie bauen wir es ein? Und war durchaus immer wieder mehrere Menschen des Teams involviert, das zu diskutieren.
Sehr, sehr dezent, sehr klug. Jetzt ohne Spoiler, wann war Ihnen klar, wie Sie diesen Film enden lassen möchten? Und was war die entscheidende Überlegung dazu, ohne vielleicht das Ende jetzt komplett zu verraten?
Also die Erkenntnisse aus der Recherche, die für mich überhaupt die Möglichkeit eröffnet haben oder die Idee aufkommen haben lassen, dass ich mir jetzt ein eigenes Ende ausdenken kann oder werde, war, dass Elisabeth sich ja tatsächlich ab einem gewissen Lebensalter, nämlich ungefähr Mitte 40, gar nicht mehr gezeigt hat in der Öffentlichkeit. Also wenn dann nur mit verschleiertem Gesicht. Sie hat sich auch, das ist nachgewiesen, zweimal dubeln lassen von einer Hofdame. Sie hat sich nicht mehr malen lassen, also es wurden sozusagen aus alten Gemälden neuere erfunden. Das heißt, man hat sie ungefähr 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und es gibt dann so andere Details, es gibt immer so viele Gerüchte, dass sie schlechte Zähne hatte. Es gibt aber einen Totenschein, den man auch in der Hofburg im Sissi-Museum sehen kann, in dem steht, dass sie dass die Verstorbene ein erstklassiges Gebiss hat. Das heißt, es gibt so immer, es gibt einfach viele Unklarheiten, die für mich ganz viel Raum für Spekulation und Fiktion geöffnet haben. Und das war sozusagen der erste Impuls, diese Beobachtungen. Und dann war mir sehr wichtig, also dann habe ich mich natürlich gefragt, wie kann man diese Geschichte konsequent zu Ende erzählen? Und für mich war klar, dass es irgendeine Form von Befreiung geben muss, dass Elisabeth ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen soll, dass es irgendeine Möglichkeit geben muss, wie sie wieder die Kontrolle, wie sie überhaupt erstmals die Kontrolle über ihr Leben übernimmt. Und das war sozusagen die Idee.
Der Film war ja auch in Cannes, zu Recht. Sie waren zum ersten Mal mit einem Film dort. Mhm. Wie war für Sie diese erste Erfahrung Cannes?
Sehr schön. Auch wie alles, was man sich schon lange vorstellt oder wovon man so Bilder im Kopf hat, dann auch ein bisschen, die Realität wurde auch ein bisschen gerade gerückt, nicht durch meine persönlichen Erlebnisse, die waren wahnsinnig schön, also mit unserer Premiere und dem Erfolg des Films, aber diese Croisette, die ein bisschen wie so eine Pratermeile mir vorkam, mit irrsinnig vielen Leuten in großer Robe und irrsinnigem Lärm und teuren Boutiquen. Und also ich hatte es mir sozusagen, ich glaube, ich habe noch so eine 60er-Jahre-Korsett im Kopf von so alten Bildern. Also ich fand es sehr so laut und schrill irgendwie, lauter und schriller, als ich es mir, weniger elegant, sagen wir mal so, als ich es mir vorgestellt hatte. Jetzt nur das Setting. Aber an sich, also unsere Premiere fand ich wahnsinnig schön und überhaupt diese ganze, gerade nach den letzten Jahren durch Corona, durch die Situation des Kinos allgemein, der Kampf um die KinobesucherInnen, ist es dann einfach wahnsinnig schön, an einen Ort zu kommen, wo sich alles ums Kino dreht und wo man den ganzen Tag von Menschen umgeben ist, die fürs Kino arbeiten und leben und die das so sehr lieben. Und das habe ich wahnsinnig schön gefunden. Also einfach wieder so unter Menschen zu sein, die diese Liebe teilen zum Kino, weil das ist ja nicht mehr überall so. Meistens spricht man ja mit Freunden nur mehr über Streaming-Serien. So.
Gab es einen speziellen Cannes-Moment für Sie, wo Sie sagen, war der prägnanteste oder der Ihnen als erstes einfällt?
Tatsächlich, man hat in der Nacht vor der Premiere eine technische Probe. Wir hatten das auch mit meinem letzten Film, der im Berlinale-Wettbewerb war, auch. Also daher kannte ich das schon. Da geht man mitten in der Nacht, wenn halt keine Vorstellungen mehr sind, in diesen Saal, wo am nächsten Tag der Film gezeigt wird, mit Kamera und Ton und macht dort eine schaut sich gewisse Teile aus dem Film an, die besonders laut, besonders dunkel oder was auch immer, also wo man sozusagen überprüfen kann, ob die technischen Einstellungen stimmen. Und dieser Moment, so um Mitternacht in diesem Saal zu sitzen, zu viert, mit diesem Vorführer, Der ist irgendwie, also das ist so wie, ich würde sagen, der Behind-the-Scenes-Moment, den man nur haben kann. Also das fand ich so überwältigend diesmal wieder. Also das überwältigt mich lustigerweise mehr als dann die Premiere an sich, wo ich natürlich auch überfordert bin mit Eindrücken und auch sozial ein bisschen überfordert. Und dieser Moment hat was sehr Magisches, weil man gemeinsam, ich saß dann da mit meiner Kamerafrau und unserem Tonmann und man ist dann so am Ende einer Reise und ist dann da und erlebt diesen Moment vor dem Moment. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Und der ist mir jetzt als erstes eingefallen.
Schön, sehr schön. Gibt es schon konkrete Überlegungen für ein nächstes Projekt? Beziehungsweise dadurch, dass Corsage in Cannes ja auch wahnsinnig gut besprochen wurde von der internationalen Presse, auch von der amerikanischen Presse, gibt es schon Anfragen aus Hollywood?
Es gibt tatsächlich Anfragen aus Hollywood.
Ich gewusst.
also wirklich solche, wo man wirklich lacht, wenn man so, wenn man sich denkt, das kann jetzt nicht sein, dass du mir schreibst. Aber
ist das was, woran Sie ernsthaft denken? Ist das eine Möglichkeit oder sagen Sie?
Also das interessante Moment ist, dass ich dadurch, dass Corsage wirklich so parallel gemacht wurde mit meinem letzten Fernsehfilm, dem Fernsehkrimi für ORF und ZDF, war ich so beschäftigt 2 Jahre, dass ich nichts geschrieben habe. Also ganz wenig. Ich habe an 2 Projekten gearbeitet oder begonnen zu recherchieren, aber da gibt es noch kaum Text. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise weiß ich, wenn ein Film fertig wird, was ich als nächstes mache. Und dann geht es natürlich noch um die Finanzierung. Ich hatte auch schon Filme, die waren sogar schon finanziert, dass der eine fertig war. Da ist man natürlich dann, das ist das Beste, da flutscht man gleich so rüber. Und ich vermisse ja dann auch immer die Menschen so, wenn man ist so ein Team und dann gehen die alle zu anderen Projekten. Und das ist dann das Beste, wenn man gleich so gemeinsam weitermachen kann. Das ist diesmal alles anders. Und dann gibt es natürlich auch in gewisser Hinsicht einen Druck, den gibt es eh immer, aber dem muss man sich auch entziehen. Aber so der Druck ist ja natürlich immer irgendwie größer, weiter, noch mehr und so. Und dann bei so einem Erfolg ist der Druck natürlich auch sehr hoch, ob man an diesen Erfolg wieder anschließen kann. Und ich versuche gerade emotional, jetzt ist gerade noch schwer, weil ich noch so viel Arbeit habe mit dem Film, aber über sozusagen mich von diesem Druck jetzt schon zu befreien und eigentlich so wie bisher immer nur nach meinem Gefühl das nächste Projekt auszusuchen und nicht nach irgendwelchen strategischen Überlegungen. Aber und es gibt eben diese 2 Projekte, die ich entwickle, die aber überhaupt nicht größer sind, sondern viel kleiner wahrscheinlich. Und ich glaube, ich muss jetzt erstmal das alles hier zu Ende machen und verdauen und diesen Film rausbringen und das auch diesen Raum zulassen, dass ich mal überhaupt nicht weiß, was passiert. Weil ich bin sicher, es wird was passieren und es wird das Richtige passieren. So war es immer, aber ich muss jetzt gerade das Vertrauen haben, dass das einfach so ist und kann es jetzt mal nicht kontrollieren, was sonst so meine Art ist.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, war sehr fein.
Danke.